Sie hören SBS Radio. Weitere Highlights in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.
Im Studio wieder der stellvertretende Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Dirk Kurbierweit. Guten Abend.
Hallo.
Sie haben kürzlich, vor ein paar Tagen, einen Aufsatz geschrieben am 23. August. Ein Donald Trump hätte in Deutschland keine Chance. Wie meinen Sie das?
Es ging mir dabei vor allem darum, ein Porträt meines Landes zu liefern. Es war für eine Sonderausgabe des Spiegel sozusagen die Lage des Landes, die Lage der Nation. Und ich wollte eben Deutschland porträtieren, aber dachte mir, ich mache es unter dieser Leitfrage. Ich vergleiche die USA mit Deutschland unter der Frage, warum konnte es in Amerika Donald Trump geben und warum nicht bei uns? Und habe das anhand von, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Punkten dann mal durchgespielt. Was sind die Gründe, die zu einem Trump dort führen? Was sind die Gründe, die das bei uns verhindern werden? Und habe dann quasi gehofft, dass man am Ende irgendwie ein interessantes Porträt vor allem von Deutschland hat, aber auch von den USA.
8 Punkte. Welches ist für Sie der wichtigste oder die 2 wichtigsten?
Aber wenn ich das zusammenfasse, dann würde ich sagen, dass das Wichtigste in Deutschland ist, dass unser System grundsätzlich auf Stabilität angelegt ist. Weil Deutschland hat die Erfahrung der Weimarer Republik gemacht, die sehr instabil war, mit häufig wechselnden Regierungen, mit ganz viel Veränderung immer wieder. Und am Ende haben die Nazis die Macht übernommen. Und deshalb ist unsere Verfassung und aber auch so unser Gemüt so konstruiert, dass wir eigentlich vor allem Stabilität haben wollen. Deshalb haben wir Konrad Adenauer 14 Jahre das Vertrauen ausgesprochen, Helmut Kohl 16 Jahre, Angela Merkel jetzt schon 12 und vielleicht auch 16 oder 18 Jahre. So, das begünstigt aber auch unser System, so wie es politische System, so wie es gestrickt ist. Während das amerikanische System eher auf den Wechsel ausgelegt ist, da gibt es eben das Mehrheitswahlrecht und also in dem sich ja eigentlich nur eine von 2 Parteien dann durchsetzen kann. Das heißt, es gibt radikale Wechsel, das ist sicherlich das eine. Das andere ist, ich würde mal sagen, dass die Deutschen haben nichts dagegen, sich zu langweilen. Das ist, die hatten Aufregung genug in ihrer Geschichte, könnte man sagen. Und so ist doch alles in Deutschland darauf angelegt, dass es unspektakulär ist, dass es relativ leise ist und so. Und wenn man das vergleicht, in Amerika ist ja schon die Existenz von Hollywood prägt ja auch das politische Denken dort, weil Hollywood so viele Geschichten erzählen, die sozusagen den Möglichkeitsraum erweitern, indem man denken kann, indem man sich was vorstellen kann. Auch politische Geschichten vorstellen kann. Wenn ich denke hier an, jetzt komme ich nicht auf die Serie, jedenfalls eine Serie über einen skrupellosen amerikanischen Präsidenten und das war vor Trump und wie er an die Macht kommt. Da ist man in gewisser Weise, spielt man schon gedanklich damit, findet das faszinierend und so und dann ist der Schritt sozusagen aus dem Film heraus in die Realität gar nicht mehr so groß. Während bei uns dieser Schritt in Deutschland halt irre groß ist und deshalb ist ein Trump gar nicht möglich.
Mhm. Sie sagten neulich in einem Interview mit uns, dass Trump dumm ist. Wie meinen Sie das?
Ja, ich finde, ja, wie definiert man dumm? Ich finde sozusagen, er ist sozusagen ruchlos und dumm. Wenn ich seine Tweets lese, dann sehe ich vor allem einen Mann, der sich ständig rechtfertigen muss, der ständig darauf hinweisen muss, dass er großartig ist. So, und es gab so Tweets oder Aussagen von ihm, da hat er gesagt, so und so, er hat mir gesagt, ich sei wahrscheinlich der größte Präsident aller Zeiten. So und so hat mir gesagt, das sei wahrscheinlich die beste Rede aller Zeiten. So und so hat gesagt, nie waren so viele Menschen bei einer Inauguration wie bei meiner. Das ist sozusagen dieses Leben im Superlativ. Der Superlativ ist für mich sozusagen eine Sache der Kindheit. Sozusagen das Kind, natürlicherweise möchte der Beste sein in der Schule. Und das Kind möchte immer, dass es heißt, du bist der Beste, du bist der Schönste, der Klügste und so. Für Kinder und Eltern spielt der Superlativ eine riesige Rolle. Aber sozusagen irgendwann lernen wir, naja, vielleicht sind wir schön, aber andere sind noch schöner. Also Schönste sind wir nicht. Und auch wenn wir klug sind, andere sind dann doch noch klüger. Sodass der Superlativ mit der Zeit, wenn wir reifer werden, wenn wir tatsächlich erwachsen werden, verschwindet der Superlativ aus unserem Leben allmählich.
Also ein Mann, der eher auf die Couch gehört als ins Weiße Haus und an den Knopf, der irgendwelche Atomkriege entfachen könnte?
Das wäre für mich aus meiner Sicht jetzt anmaßend, das so zu fordern. Ich will ihn auch nicht so aus der Ferne psychologisieren. Ich sehe das, was er sagt, und würde es eher sozusagen soziologisch oder journalistisch deuten, ob er jetzt sozusagen im pathologischen Sinne auf die Couch gehört, ein Fall für die Psychiatrie ist. Das würde ich nicht sagen. Nein, er ist sozusagen ein ganz ungewöhnlicher Mensch und er ist auf jeden Fall komplett falsch in diesem Amt da. Da bin ich mir sicher, aber ich sehe in ihm weniger einen Kranken als ein ewiges Kind.
Was die Amerikaner aber lieben, also sie haben ja dieses Naive, das gehört ja zur amerikanischen Seele quasi, dass man die Welt ein bisschen mit offenen Augen wahrnimmt, auch mit viel Optimismus und grenzenlos etc. Jetzt gibt es aber auch Leute, die ihn mit Mussolini verglichen haben, also in Richtung Faschismus. Und auch da haben sie einen Aufsatz dazu verfasst und sie sagen, nein, das stimmt nicht.
Ja, da habe ich mich tatsächlich dann sehr, sehr, sehr gründlich mit beschäftigt. Es gibt ja verschiedene Faschismus-Definitionen. Was ist das eigentlich wirklich gewesen? Und da habe ich mich vor allem an eine von Umberto Eco gehalten, aber auch anderen. Der Faschismus ist, glaube ich, nicht denkbar ohne Massenbewegung. Sozusagen die Faschismen, die wir in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in Europa erlebt haben, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, waren Massenbewegungen. Mussolini, Hitler haben die Massen agitiert, sozusagen haben sie in Uniformen gepackt, haben eine Gleichheit hergestellt in Parteien und es war wirklich eine große Massensuggestion und Agitation. Das habe ich in Amerika nicht gesehen. Trump macht das nicht. So, er hat nicht eine Massenbewegung gegründet. Das ist für mich der Hauptunterschied.
Aber er liebt es doch, Massen zu mobilisieren. Also man sagt ja, er habe eigentlich gar kein Ziel, außer die Massen für irgendwas zu begeistern.
Ja, punktuell sicherlich, aber der Faschismus ist ja als Totalitarismus, wollte ja den ganzen Menschen. Also wollte ihn nicht nur politisch, der sollte nicht nur eine Stimme abgeben oder mal demonstrieren gehen oder so, sondern Faschismus war auch eine Lebensform. Man hatte eine bestimmte Vorstellung davon, wie die Menschen zu leben haben, auch in ihren Familien und in ihrer Freizeit. Der Faschismus hat wirklich das ganze Leben ergriffen, jedenfalls in Deutschland und zu Teilen nicht ganz so stark dann vorher auch in Italien. Da würde ich auch sagen, dass will Trump auch nicht. Am Ende ist ihm doch egal, wie die Leute da leben und was für Familien die haben und so. Das erkenne ich da nicht. Und dann aber wahrscheinlich der Hauptunterschied ist, und da muss ich mal sagen, nach allem, was wir bis jetzt sehen, der Faschismus ist eine brutale Bewegung, die das bestehende System abschaffen will und durch ein eigenes, selbstgewähltes System ersetzen will. So ist es in Italien passiert, in Deutschland passiert und in sozusagen faschismusähnlichen Staaten wie Spanien, Portugal und so. Das waren keine reinen Faschismen, aber die waren so ähnlich, ist es im Prinzip auch passiert. Das erkenne ich bis jetzt auch nicht bei Trump, dass er jetzt wirklich das amerikanische gesellschafts- und politische System abschaffen will, sondern er will in diesem System das Beste für sich rausholen und das ist durchaus materiell auch gemeint, aber ich glaube, er will es bislang, da bin ich aber wirklich vorsichtig, muss ich sagen, bislang sehe ich nicht, dass er es komplett abschaffen will.
Dirk Kurbiweit, vielen Dank für dieses Interview.
Gerne.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Bewerten Sie die Podcasts bei iTunes. Das hilft anderen, uns zu finden.